Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Ja, vielen Dank, Manuel. Gibst du mir noch den Präsenter? Das wäre noch nett. Ich fand das sehr interessant. Einige sprachen mich an, was ich denn heute für ein Predigtthema habe. Manuel sagte es schon, Versuchungen. Die erste Reaktion war, das ist aber ein schönes Thema. Die nächste Reaktion einer anderen Person war, oh, da kann ja jeder mitreden. Also mal gucken. Ja, es ist ein Thema, was in der Bibel an vielen Stellen, wirklich an vielen Stellen besprochen wird. Es gibt eine große Vielzahl an Themen, an Texten, wo dieses Thema Versuchung angesprochen wird. Ob es die Versuchung ist, anderen Göttern, Götzen hinterherzulaufen. Das Volk Israel ist da ein tragisches Beispiel, was sich ein goldenes Kalb baut. Aber so manches goldene Kalb gibt es heute auch noch in dem Leben des einen oder anderen. Ist das Thema Macht, Machtgier, Dinge irgendwie prägen zu wollen, die eigene Meinung durchzusetzen und das nicht nur aus guten Motiven. Es gibt das große Thema der finanziellen Versuchungen, ein riesiges Thema. Es gibt Versuchungen im zwischenmenschlichen Bereich, es gibt Lügen und Betrügereien und man könnte noch eine ganze Menge anführen an weiteren Versuchungsthemen. Ich möchte vor allem in diesem Bereich, hier Punkt 4, Versuchung im zwischenmenschlichen Bereich, heute auf ein sehr diffiziles, auf ein heikles, aber auf ein sehr wichtiges Thema eingehen, nämlich besonders das Thema der sexuellen Versuchung, ja, der Versuchung durch das andere Geschlecht. Und es ist schockierend in der Bibel zu sehen, wie oft das anhand von einzelnen Biografien in die Tiefe und in die traurige Tiefe gebracht wird. Da ist allein der König Salomo zu nennen, ein faszinierender König im Alten Testament. Ein ganzes Buch ist von ihm her entwickelt worden, weil seine Sprüche so markant waren. Und er hat viele kluge Sprüche zum Thema auch, wie geht man mit Sexualität um und mit dem anderen Geschlecht gehalten. Und trotzdem ist er sehr eingebrochen. Interessant im Neuen Testament, dass gerade der Korintherbrief, ein ausführlicher Brief einer Gemeinde in Korinth, auch voll reinrattete. Da schreibt Paulus, und er schreibt es wirklich fassungslos in 1. Korinther 5, ich kann kaum glauben, was mir über die Unzucht unter euch berichtet wird. So schlimme Dinge, dass nicht einmal die Menschen, die Gott nicht kennen, so etwas tun. Ich habe gehört, dass ihr einen Mann in eurer Gemeinde habt, der mit der Frau seines Vaters zusammenlebt. Und ihr seid stolz auf euch. Warum tragt ihr nicht Trauer vor Kummer und Scham? Und warum habt ihr den Mann, der so lebt, nicht aus eurer Gemeinschaft ausgeschlossen? Und wenige Verse später heißt es dann, deshalb haltet euch fern von aller Unzucht. Keine andere Sünde hat so große Auswirkungen auf den Körper wie diese. Denn Unzucht ist eine Sünde gegen den eigenen Körper. Gerade der letzte Vers ist ein Vers, der viel diskutiert wird, weil es so die Frage, sind nicht alle Sünden gleich schlimm? Und hier wird trotzdem eine besondere Gewichtung gemacht. Ein Mediziner, mit dem ich letztens im Gespräch war, sagt, es ist interessant, wenn man Studien vergleicht über unterschiedliche Völker und Völker, die von einer christlichen Ethik bestimmt war und wo der Wert war, eben nur ein Mann oder eine Frau, feste, treue Beziehungen hatten sehr viel weniger Erkrankungen, Geschlechtserkrankung als Völker, wo das anders geworden war. Und im Korinth war das teilweise anders geworden. Da ging es drunter und drüber, nicht nur in der Form. Es gab Prostituierte, wie es heute Bordelle gab, gab es das auch damals schon. Ja, es ist ein heißes Thema und ich muss sagen, ich habe sehr überlegt, möchte ich über das Thema hier in unserer Gemeinde predigen. Es gibt ja so gewisse Themen, da überlegt man sich zweimal, machst du das in deiner eigenen Gemeinde? Wer mich nicht kennt, ich bin ja als Seelsorgereferent im Forum Wiedenest auch viel in Deutschland unterwegs und es ist sehr viel leichter, woanders heikle Themen zu predigen als in der eigenen Gemeinde. Und so war es vor 2 Monaten, dass ich von der Mosaikgemeinde in Waldbröl gefragt wurde, kannst du über Josef predigen und über das Thema sexuelle Versuchung? Und ich dachte, jo, das geht da ganz gut. Und als ich zurückfuhr, kam ich so ins Nachdenken und dachte, Mensch, eigentlich
Das Thema liegt dir einfach am Herzen, weil du als Seelsorgereferent, weil ich als Seelsorgereferent immer wieder viel in der Seelsorge damit zu tun habe, müsste ich das auch mal in der eigenen Gemeinde predigen. Und dann dachte ich, jetzt kann ich's. Weil ich kann euch sagen, und so ist es, ich halte im Prinzip die Predigt von Waldbröl. Ja? Also ich habe das jetzt nicht auf euch zugespitzt und auf Einzelne, sondern ich habe das für diese Gemeinde in Waldbröl entwickelt und dann hat mir Gott danach deutlich gemacht, hey, das ist auch für deine eigene Gemeinde wichtig und so ist es zu 90-95% das, was ich auch in Waldbröl sagte. Und was ich in Waldbröl auch sagte, war, ich möchte das euch auch ganz klar sagen, ich bin hier auch nicht der Experte, der jede Versuchung widersteht. Ja? Also nicht hier der pure Profi, Versuchung kein Problem, sondern ich bin genauso gefährdet wie jeder von euch. Und ich glaube wirklich zutiefst, dass ich oder jeder von euch, wenn der Satan mal so einen richtigen Angriff fährt, jeden von uns auch platt machen kann. Wenn wir nicht in Gottes Nähe und in Gottes Schutz bleiben. Und manchmal kann selbst das erstmal trotzdem bedeuten, dass wir ziemlich herausgefordert werden. Und ich hoffe, die Predigt kann euch ein Stück Mut machen, zu gucken, wo ist das Thema Versuchung für mich? Wow, dran heute Morgen. Ich weiß auch, dass manche von euch sagen, boah, jetzt sexuelle Versuchung, ey, das ist von meinem Alter nicht so das Thema oder es ist einfach nie das Thema gewesen. Kann er nicht über andere Versuchungen reden? Habe ich mir auch gedacht, deshalb habe ich noch so ein bisschen das Thema des Lügens und des Ehrlichseins reingenommen. Ja, und wer sagt, er hat noch nie mit Lügen und Ehrlichkeit Probleme gehabt, mit dem würde ich mich gerne beim Kaffee trinken nachher ein bisschen unterhalten. Ja, fände ich spannend, ja, was er für ein Geheimrezept hat. Ich möchte, bevor ich jetzt in zwei konkrete Biografien reingehe, die dieses Thema intensiver beschreiben, der sexuellen Versuchung, einen grundlegenden Text nochmal lesen. Einen Text, der uns so ein bisschen in das Thema reinführt, was dahinter steckt, was eigentlich hinter den Versuchungen steht. Ja? Ich hoffe, ihr könnt es lesen, aber ich lese es auch vor. Jakobus 4, 1 bis 9. Was verursacht die Kriege und Streitigkeiten unter euch? Sind es nicht die vielen Begierden, die in euch kämpfen? Ihr begehrt und habt nichts. Ihr schmiedet Pläne und tötet und bekommt nichts. Ihr seid neidisch auf das, was andere haben und könnt es nicht bekommen. Also kämpft und streitet ihr, um es ihnen wegzunehmen. Doch euch fehlt das, was ihr so gerne wollt, weil ihr Gott nicht darum bittet. Und selbst wenn ihr ihn darum bittet, bekommt ihr es nicht, weil ihr aus falschen Gründen bittet und nur euer Vergnügen sucht. Und etwas später heißt es dann noch in diesem Text, weil Gott gnädig ist, gibt er uns immer mehr Kraft, solche Begierden zu widerstehen. So heißt es auch in der Schrift, Gott stellt sich dem Stolzen entgegen, dem Demütigen, aber schenkt der Gnade. Deshalb ordnet euren Willen Gott unter. Widersteht dem Teufel und er wird euch verlassen. Kommt zu Gott und Gott wird euch entgegenkommen. Wascht euch die Hände, ihr Sünder, reinigt eure Herzen, ihr Zweifler, kennt eure Schuld und weint darüber, klagt und trauert. Seid traurig, statt zu lachen und niedergeschlagen, statt euch zu freuen. Wenn ihr eure Schuld vor dem Herrn eingesteht, wird er euch wieder aufrichten. Ein markanter Text, den ich sogar sozusagen als so eine Art Grundlage, als so eine Basis nachher für die beiden Biografien nehmen möchte. Und wenn man mal so die Kernaussagen aus diesem Text zusammenfasst, dann wird hier deutlich, ja, es gibt egoistische Bedürfnisse und Begierden, die stecken hinter unseren, ja, Fehlschlägen, hinter dem, wo wir auf Versuchung reinfallen, eine Motivation, die eben oft egoistisch getrieben ist, von einer Begierde oder einem besonderen Bedürfnis getrieben ist. Ja, und die Folge ist häufig Streit, nicht immer gleich Streit und Kampf, vielleicht aber Eifersucht, Neid, ja, man könnte hier noch manches anführen, ja, und es ist deutlich hier betont im Jakobusbrief, dass deshalb auch manche Gebetserhörung nicht stattfindet. Gott manchmal nicht antworten kann, gerade weil er es gut mit uns meint, gibt er uns keine Antwort oder nicht das, was unser Wille ist. Und dann sind so ganz kurz 5 Hilfen skizziert. Ja? Die eine Hilfe ist, Gottes Wille, Gottes Ordnung sollen wir uns unterordnen. Das heißt, wir sollen sie anwenden, wir sollen in ihnen leben, ja? Weil sie uns gut tun. Gott will uns nicht Spaß verderben, gerade nicht im Bereich der Sexualität, sondern er gibt uns eine Ordnung, damit Sexualität, damit gute Beziehungen über eine lange Zeit gut laufen können und sich entwickeln können. Ja, und Gott stellt sich dem Stolzen, dem, der in seinem Ego-Trip davonrennt, manchmal sehr bewusst entgegen, ja, vielleicht sogar strafen, vielleicht sogar durch Krankheit, aber das tut er, weil er ihn wachrütteln will, weil er ihn aufwecken will, weil er ihn lieb hat. Ja, und es ist interessant, dass deutlich betont wird, wenn wir dem Teufel, wenn wir Angriffen des Satans, den Durcheinander bringen, uns entgegenstellen, dann zieht er sich auch ein Stück zurück. Ja, es ist manchmal nicht leicht zu verstehen, warum lässt Gott das überhaupt zu, dass der Satan ein Stück Macht auf uns hat. Das Buch Hiob ist davon ein Beispiel, aber Gott lässt ihn immer nur so weit handeln, wie er das vorher festlegt. Und das liegt eben daran, dass wir keine Marionetten sind. Ja, wir sind geadelt mit einer eigenen Verantwortlichkeit. Und die ist nur echt. Und diese eigene Verantwortlichkeit und dieses ebenbildlich Gottsein ist nur dann echt, wenn wir auch die Entscheidungsmöglichkeit zum Schlechten haben. Ja, mancher fragt mich in der Seelsorge, boah, warum überhaupt dieses ganze Hin und Her? Ja, weil wir eben kein Tier sind. Ja, weil wir nicht instinktgetrieben sind, sondern ein eigenes Bewusstsein haben und eben für uns verantwortlich sind. Und das ermöglicht dann eine ganz tiefe Liebesbeziehung und nicht eine, die sozusagen von einer Abhängigkeit her geprägt ist. Ja, bei Tieren, wir haben ja einen Hund, das ist ein trauriges Beispiel, es hat ein Reporter mal mit seinem Hund probiert, ich habe es mit meinem Hund noch nicht probiert, er wollte die Liebe, die Loyalität des Hundes zu ihm testen und er hat den Versuch gemacht, er hatte ein schönes Stück Fleisch, ja, und er hat sich röchelnd in der einen Ecke in der Küche auf den Boden geworfen, als ob er krepiert und hat das Stück Fleisch in die andere Ecke gleichzeitig geworfen. Wofür hat sich der Hund entschieden? Ohne ein Augenzwinkern für das Fleisch, ja, und zwar für das schöne Steak und nicht für den Menschen, für das Herrchen, wo eigentlich so eine gute Liebesbeziehung ist, ja, ein trauriges Beispiel. Und wir Menschen sollten anders sein, ja, und die gute Nachricht, wenn wir erkennen und bekennen, dann wird Gott Schuld vergeben und es heißt sogar, er wird uns wieder aufrichten. Also das ist mal so ein Basistext und so eine Kurzformel, ja, so eine Kurzanleitung, was gilt es bei diesem Thema zu beachten. Und jetzt, und das ist für mich das Faszinierende in Gottes Wort, ja, es gibt nicht nur Lehrtexte, die Gott da reingegeben hat, sondern jetzt geht es in Biografien, in Beispieltexte. Ich glaube, das liegt daran, weil wir durch Beispiele, durch Biografien viel besser Dinge noch in unser Herz reinkriegen und viel tiefer Dinge auch verstehen. Und da möchte ich zu dieser ersten Biografie kommen, die Biografie des Josefs. Ja, ein Positivbeispiel und im letzten Teil der Predigt etwas kürzer komme ich dann nochmal zu der Biografie Davids, ein etwas trauriges Beispiel mit einem bedingten Happy End immerhin. Und wenn ich jetzt hier so in Beispiele reingehe, anhand der Bibel, werde ich immer mal wieder auch so aus Erfahrung, aus der Seelsorge reinnehmen, aber da bin ich natürlich als Seelsorgereferent in einem heißen Bereich, weil das Seelsorgegeheimnis gilt, von daher sind diese Erfahrungen immer ein Stück verzerrt und sind auch alle mindestens 10 Jahre alt, stammen teilweise aus meiner noch Berliner Zeit. Zuerst zu Josef, ein bisschen nochmal die Biografie kurz vor Augen geführt, vielleicht ist nicht jeder so drin in dem Thema, wer war Josef? Josef war ein Mann, ein Lieblingssohn in einer großen Familie. Der Vater liebte ihn besonders, was schon mal bei den Brüdern zur Eifersucht führte. Und wer in einer Großfamilie groß geworden ist, der kennt so die Kabbeleien auch zwischen den Geschwistern. Die nahmen allerdings zu, weil Josef besondere Fähigkeiten hatte, einen besonderen Draht zu Gott. Gott offenbarte sich ihm durch Träume und damit gab er auch ein Stück vor seinen Brüdern an und es führte dazu, man höre und staune, dass die Brüder ihn wirklich irgendwann als Sklaven verkauften. Es war eine Zeit damals im Alten Testament, als es Sklaven gab. Und er wurde als Sklave nach Ägypten gebracht. Und in Ägypten, interessant, hat er als Sklave dann recht schnell wieder besonderes Ansehen bekommen. Er lebte in einem Haus eines markanten Politikers. Und dort, und da werden wir gleich eintauchen, erlebte er eine massive sexuelle Versuchung. Ja? Obwohl er widersteht, wird er zu Unrecht angeklagt, er landet ins Gefängnis und obwohl das wieder so eine Tiefe ist, so eine unverschuldete Tiefe, ist ganz faszinierend zu sehen, dass Gott ihm dann wieder ganz besonders begegnet und er wieder Ruhm und Bedeutung bekommt. Soweit mal ganz kurz zu dem Überblick über diesen Mann und jetzt tauchen wir in eine Lebenssituation von Josef rein. Er war, wie gesagt, in Ägypten bei Potiphar, das war dieser angesehene Politiker, ein Minister des Pharaos. Und interessant ist, dass es in diesen Beschreibungen heißt, dass Gott Josef half, Josef gelang ganz viel. Ja, und der Herr, dieser ägyptische Herr, dieser Potiphar, wurde immer begeisterter von diesem Sklaven, von diesem Josef. Und dann heißt es sogar hier in unserem Text, von jenem Tag an segnete der Herr Potiphar um Josefs Willen. Deshalb gab Potiphar Josef Vollmacht über seinen ganzen Besitz. Er kümmerte sich in seinem Haus um nichts mehr, außer um sein eigenes Essen. Ich weiß nicht, ob Potiphar irgendwie so ein faszinierter Koch war oder ob es nur um das Essen ging. Aber das war das Einzige, was dieser an sich eigentlich Politiker, reiche Mann mit viel Verantwortung noch tat. Josef hatte die andere Verantwortung, die vielen Verwaltungstätigkeiten. Das macht deutlich, dass damals Sklaven durchaus in einem Haus Rang und Ansehen bekommen konnten und viel Verantwortung haben konnten und nicht das Bild, was wir vielleicht von Asterix und Obelix her haben, so irgendwo im Keller vegetiert der Sklave und putzt nur. Das ist nicht das Bild der damaligen Sklavenherrschaft. Trotzdem natürlich krass, dass es Sklaven gab. Aber wir tauchen wieder ein. Ja, markant ist, Josef war ein gut aussehender junger Mann, so heißt es. Ja. Und daher fing Potiphars Frau an, ihn zu begehren und forderte ihn auf, mit ihr zu schlafen. Doch Josef weigerte sich. Mein Herr, vertraut mir in allem, was sein Hauswesen betrifft. Er hat in diesem Haus nicht mehr Macht als ich. Er hat mir nichts vorenthalten außer dir, denn du bist seine Frau. Wie könnte ich so etwas tun? Es wäre eine große Sünde gegen Gott. Und dann heißt es weiter, obwohl sie ihn Tag für Tag bedrängte, ja, Tag für Tag bedrängte, weigerte er sich, mit ihr zu schlafen. Eines Tages jedoch war keiner der anderen Sklaven da, während er seiner Arbeit im Haus nachging. Da packte sie ihn an seinem Gewand und verlangte, schlaf mit mir. Josef riss sich los, ließ sein Gewand in ihrer Hand zurück und floh aus dem Haus. Als sie merkte, dass sie sein Gewand in der Hand hielt, er selbst aber geflohen war, rief sie ihre Diener. Und sie schrie, mein Mann hat diesen hebräischen Sklaven hergebracht, der nur seinen Mutwillen mit uns treibt, sagte sie. Er wollte mich vergewaltigen, ich aber habe laut geschrien. Da rannte er davon, doch sein Gewand ließ er bei mir zurück. Sie ließ das Gewand neben sich liegen und als ihr Mann am Abend nach Hause kam, erzählte sie ihm dieselbe Geschichte. Dieser hebräische Sklave, den du ins Haus gebracht hast, wollte mich zum Gespött machen, sagte sie. Nur mein Schreien hat mich gerettet. Er rannte hinaus und ließ sein Gewand bei mir zurück. Als Potiphar das hörte, war er außer sich vor Zorn. Er ließ Josef in das Gefängnis werfen, in dem die Gefangenen des Königs eingesperrt waren. Soweit der biblische Bericht, dieser Blick in diese Biografie hier sehr detailliert rein. Wie gesagt, Potiphar, ein Mann mit Rang und Ansehen, mit Macht, gibt ganz viel von dieser Macht ab, weil er merkt, wow, dieser Josef, dieser Sklave, der ist irgendwie gesegnet, da laufen die Dinge besser, da entwickelt sich vieles richtig gut. Ja? Und ich finde es interessant zu sehen, und das ist jetzt mal so ein kleiner Exkurs und auch das Thema Leid und Krisen. Eigentlich ist das ja tragisch zu sehen, wie Josef, der an Gott glaubt, trotzdem als so ein Sklave in so einer ausländischen Situation damals irgendwie in so einem tiefen Tal seines Lebens landet. Und vielleicht sitzt du heute Morgen hier und sagst, okay, das Sexualitätsthema ist nicht meins, aber ich hänge gerade in einer Lebenskrise, ich habe gerade Schwierigkeiten, ich bin vielleicht arbeitslos geworden, ich habe finanzielle Probleme, die ich auch gar nicht verschuldet habe. Ja, ich kämpfe vielleicht mit schweren Krankheiten und wo bist du noch, Gott? Ja, ich habe dir versucht zu folgen, ich habe versucht, wirklich deinen Willen zu erkennen und ich bin in einem tiefen Tal. Und das kann es geben. Die Formel ist nicht immer, ich folge Gott und alles läuft gut, ja, sondern manchmal führt uns Gott in schwere Täler rein. Manchmal ist nicht klar, warum, manchmal hat es ein besonderes Sinn für andere, manchmal auch für dich selbst. Aber was mir wichtig geworden ist bei diesem Text als Nebenaspekt, ist zu sehen, gerade in der Tiefe, im Tal, begegnet Gott manchmal ganz besonders. Ja? Und ich bin so ein Typ, wenn es mir schlecht geht, dann sehe ich nur noch das Schwierige. Ja? Dann bin ich so ein bisschen depressiv unterwegs, dann ist alles so grau. Ja? Und dann habe ich manchmal gar nicht mehr so den Blick dafür, dass Gott mir auch in der Tiefe begegnet und dass er gerade was Wunderbares tut, ja, weil ich ihm sauer bin, dass er nicht das andere getan hat, was mir wichtiger war. Und so möchte ich dir Mut machen, ja, wirklich in der Tiefe auch zu gucken, wo handelt Gott vielleicht trotzdem in deinem Leben. Sehr markant, vielleicht markanter, als du gedacht hattest, aber du hast es nicht so im Blick. Vor einigen Monaten hat der Pastor Klaus Günther Pache bei uns gepredigt. Er ist ja ein Pastor in Bremen, der uns als Älteste in großen Abständen ein bisschen berät und begleitet. Und er hatte, bevor er hier die Predigt hielt, bei mir in Wiedenest in der Seelsorgekonferenz sehr ehrlich von seiner schweren Erkrankung erzählt. Eine schwere Krebserkrankung, die er vor 3-4 Jahren hatte. Und ich fand es sehr bewegend, dass er sagte, das war die tiefste Phase, die schwerste Phase in seinem Leben, ja, da im Krankenhaus zu liegen, und er wusste überhaupt nicht, ob er durchkommen wird. Die Krebsgeschwulst war faustgroß und es stand alles auf Messerschneide, aber er sagte, was faszinierend war, dass er Gott in einer Form erlebt hat, nicht, dass alle Fragen und warum muss mir das passieren, weg waren, aber er sagte, er hatte keinen Glaubenszweifel. Und er sagte, das Verrückte ist, obwohl er 40 Jahre Pastor war, hat er viel mit Glaubenszweifeln immer wieder zu kämpfen gehabt. Außer in dieser Phase im Krankenhaus. Da wusste er wie noch nie so sicher und fest, Gott lebt und regiert. Und er hat das auch erst nach und nach begriffen, welch Geschenk das war, dass ihm Gott ganz anders begegnete, als er erwartet hatte, aber ihm begegnete. Und so wünsche ich dir vielleicht in deiner Tiefphase, in deiner Schwierigkeit, dass du versuchst, nochmal neu zu schauen, wo Gott dich besonders ansprechen möchte und vielleicht dich schon angesprochen hat. Zurück zu der Situation bei Josef. Wie gesagt, er hatte in dieser Tiefe besonderen Segen erlebt. Ja, um Josefs Willen heißt es, segnete Gott auch das, was Potiphas Besitz anging. Ja, und es war im Schwierigen was Tolles, aber dann kommt eben diese herausfordernde Situation. Ja, eine Herausforderung, die so aussieht, dass diese Frau ihn anfängt zu begehren. Ja, und ich finde das markant, dass dort deutlich gemacht wird, es ist ein Prozess. Ja, fing an zu begehren, heißt nicht wupp, sondern es hat sich entwickelt. Ja, und hier bin ich so bei einem der ersten Lernaspekte, die ich euch heute mitgeben möchte in dieser Predigt. Ja, Texte möchten uns ja was lehren. Und meine erste Aussage ist, aus diesem Text her entwickelt, habe deine eigenen Gedanken, Gefühle rechtzeitig und ehrlich im Blick, wenn es um das andere Geschlecht geht. Ja? Selten geht es Menschen so, dass sie in einem Blitzmoment so fasziniert von einer anderen Person sind, dass sie sagen, boah, jetzt denke ich leider darüber nach, fremd zu gehen, weil ich kann nicht anders. Sondern das habe ich oft in der Seelsorge erlebt, wenn mir Menschen ihr Leid und ihre Tiefen erzählten, in die sie gerutscht waren. Es war ein Prozess. Ja, der fing langsam an. Ja, der Typ Mann, der Typ Frau hat ein bisschen begeistert auf der Arbeit, die neue Kollegin, der neue Kollege und vielleicht auch in der Gemeinde. Jemand kommt neu rein als Gemeindemitglied und man merkt, wow, dieser Mann, diese Frau, man ist zusammen mit ihm in irgendeinem Team zusammen, Kindergottesdienst, Lobpreisteam, Hauskreise, und diese Person ist irgendwie so mitteilungslebensfroh, erzählt so viel, und der eigene Ehepartner zu Hause ist so wortkarg. Ja. Und man merkt so ein bisschen, da gibt es jemanden, der fasziniert einen, und vielleicht ist der eigene Partner gerade müde, gestresst von den Kindern, von der Arbeit, und es entwickelt sich so ein Prozess, gar nicht mit dem Endergebnis, ich will fremdgehen. Nein, aber man darf sich doch mal besser kennenlernen. Ich weiß nicht, wie es bei Potiphas Frau genau war, aber sie hat sich nicht diesem Prozess entgegengestellt und sie ging ihrer Faszination immer mehr nach. Und das war tragisch, denn sie hatte Macht und sie hat diese Macht ausgenutzt. Und es ging über mehrere Tage. Und das Schwierige, und das ist heute bei uns anders, glücklicherweise, ein Sklave hatte jetzt nicht so die guten Möglichkeiten auszuweichen. Ja, der konnte nicht einfach sagen, ja, ich wechsle jetzt den Job. Ja, ich gehe jetzt in ein anderes Gemeindeteam. Ja, ich gehe vielleicht sogar in eine andere Gemeinde, weil ich merke, das wird einfach zu heiß. Ich komme nicht aus diesen Gefühlen für eine andere Person raus und ich bin verheiratet und ich will die Ehe nicht brechen. Ich ziehe vielleicht sogar um. Eine Familie, eine Situation, die ich erlebt habe, die musste sich entscheiden, umzuziehen, ja, weil es zu heikel wurde. Und der eine in der Ehe merkte, er schafft es nicht, auf Dauer eine Beziehung abzubrechen, außer er zieht richtig weit weg. Und ich glaube, das war eine gute und charakterstarke Entscheidung. Josef konnte nicht eben mal wegziehen als Sklave. Ja, ich weiß nicht, ob er für sich überlegt hat in den Tagen, wo sie immer wieder versuchte, sich ihm anzunähern, was er machen wird, ob er geplant hatte, er rennt irgendwann weg, ja, oder ob es spontan war. Aber es war das einzige Richtige, was er tun konnte. Er floh. Ja, er floh, weil er merkte, jetzt wird es richtig heikel. Und da möchte ich mal mit euch in so ein Gedankenexperiment reingehen und das ein bisschen auf heute übertragen und mit euch überlegen, ja, was sind so die heutigen Versuchungssituationen, und ich nehme mal das klassische Beispiel auf der Arbeit und übertrage das jetzt auch mal immer auf das Thema Lüge oder unehrlich sein, ja. Vielleicht will dein Chef, dass du in einem bestimmten Bereich auf der Arbeit lügst. Naja, er sagt nicht so richtig Lügen, aber wir tauschen in der Firma immer eine ganze Technikeinheit aus bei den Kunden und nicht nur das kleine Zahnrad, was nur 5 Euro kosten würde, weil so machen wir den 5-fachen Gewinn. Und du weißt genau, das ist nicht okay. Ja, du weißt, man könnte das anders reparieren, aber okay, ja, du bist ja nur Angestellter. Wenn du jetzt was sagst, ja, vielleicht ist der Chef dann sauer auf dich. Ja, wie entscheidest du dich, wenn du merkst, gewisse Dinge in deinem Job werden von dir gefordert, wo du sagst, hey, das ist nicht nur im Bereich Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit. Ja, und vielleicht ist es hart für dich, weil du merkst, du warst 2 Jahre arbeitslos und jetzt bist du gerade in einem neuen Beruf drin, in einer neuen Firma und das Gehalt ist gut, ja, und vielleicht bietet dir der Chef sogar ein bisschen mehr Geld an, ja, wenn du ein bisschen dich mehr engagierst, aber eben nicht nur immer in dem redlichen Bereich engagierst, ja, und du merkst, boah, wenn du da jetzt einen Stopp setzt, der Chef, der ist schon ein emotionaler, cholerischer Typ, der kann dich auch ganz schnell wieder feuern. Wie entscheidest du dich? Ja, oder vielleicht ist es die Chefin oder der Chef, je nachdem welches Geschlecht du bist, die dich sehr wertschätzt und lobt. Und du merkst ein Stück zu spät, dass das nette Gespräch in der Kantine, was schon häufiger stattfindet, mehr Emotionen beim Chef beinhaltet, als nur einen Mitarbeiter gut zu fördern. Vielleicht merkst du sogar, bei dir fängt was an, sich emotional zu entwickeln, obwohl du das gar nicht willst. Wie entscheidest du dich? Ja, wie gehst du damit um? Josef hatte für sich schon vorher immer wieder der Frau deutlich gemacht, hier ist eine Grenze. Ja, er sagt, mein Herr vertraut mir in allem, was sein Hauswesen betrifft. Ja, und ich werde ihn nicht betrügen wollen, ja, um Potiphas wen, er wollte diesen Mann, seinen Chef, seinen Herrn nicht enttäuschen, aber er wollte auch Gott treu bleiben, weil er wusste, Gottes Ordnung sind gut. Und da gilt es eine treue Ehebeziehung, eine treue Lebensbeziehung und nicht hier und da mal gucken, was das Leben sonst noch so bietet. Wieder zurück zu der Situation in deinem Beruf, ob es Lügen ist, ob es die Versuchungen sind durch deinen Chef. Ja, es wird enger, es wird häufiger passieren. Welche Schritte gehst du, um zu vermeiden? Der Satan, der ist sehr listig. Und solche Situationen kommen oft sehr charmant daher. Und man kann sich am Anfang, weil es vielleicht auch wirklich noch nicht so klar ist, manchmal reinreden, ach, so ernst ist es nicht und so heikel ist es nicht. Ja? Und man darf ja wohl mal mit dem anderen Geschlecht auch zusammen Kaffee trinken. Ja, und meine Güte, die Kantine, was soll man anders machen? Die anderen Kollegen sind schon aufgestanden, aber du bleibst auffällig lange mit demjenigen im Gespräch. Ich habe euch mal eine Szene mitgebracht, eine Szene, die ich sehr markant finde. Ja? Eine Versuchungssituation, die ich euch gleich vorspielen möchte, aber ich möchte noch zum Leiten... du warst zu schnell, Entschuldige. Geh nochmal zurück. Möchte nochmal zum zweiten Lernaspekt kommen. Erkläre nie der Person, die dich fasziniert, dass sie dich fasziniert und du deshalb mehr Abstand nehmen willst. Das ist was ich in der Seelsorge oft tragisch erzählt bekommen habe von Menschen, die fremdgegangen sind. Sie haben gesagt, als ich fragte, wann wird es so richtig gefährlich? Und die meisten sagten mir, nicht alle, aber die meisten sagten mir, es ist verrückt, Matthias, es wird gefährlich an dem Tag, in der Stunde, als ich ihr beim Kaffeetrinken sagen wollte, du, das ist nicht gut, dass wir uns hier immer treffen in der Kantine. Ich merke, und dann kam die gefährliche Aussage, ich merke, ich habe zu viele Gefühle für dich entwickelt und deshalb muss ich mich zurückziehen. Und dummerweise sagte in dem Moment die andere Person auch, wow, okay, gut, dass du es sagst. Ich muss nämlich ehrlich sagen, ich habe auch zu viele Gefühle für dich entwickelt. Und das Dumme, was dann passierte, war eben nicht zu sagen, deshalb werden wir uns jetzt nicht mehr sehen, sondern in dem Moment, wo sich 2 eingestehen, hey, da ist viel entstanden an Gefühlen, ja, da fing das Fremdgehen richtig an. Nochmal, damit ihr es nicht durcheinander bringt, natürlich dürfen sich Männer und Frauen kennenlernen, wenn sie unverheiratet sind. Wenn sie keine Beziehung haben, dürfen sie ja so Beziehungen entwickeln. Aber wenn du in einer Ehebeziehung bist oder in einer Freundschafts- oder Verlobtheitssituation, dann ist das die große Falle, einem Fremden zu sagen, hey du, ich muss ein bisschen auf Abstand gehen, weil ich finde dich wirklich toll. Das geht meistens schief, das ist meine seelsorgerliche Erfahrung. Ja? Von daher, erkläre nie der Person, die dich fasziniert, dass sie dich fasziniert, und du deshalb jetzt mehr Abstand halten willst oder wirst, sondern, ganz wichtig, vertraue einem guten Freund oder Freundin, einer Person, die du wirklich vertrauen kannst, an, dass du in einem gefährlichen Bereich bist. Warum? Nicht dem eigenen Ehepartner? Das kann ich euch recht leicht sagen. An dieser Stelle habe ich gemerkt, dass viele sagen innerlich, wow, ich gehe ja noch nicht wirklich fremd. Ja, mal Kaffee trinken, also eigentlich. Deshalb brauche ich es meinem Partner nicht zu sagen. Ich weiß, es ist zwar gefährlich, aber das würde meinen Partner zu sehr verunsichern. Und das führt dazu, dass man sich dann oft so ein bisschen in die Tasche lügt. Okay, es ist ja noch kein Fremdgehen. Wenn man es in dieser Phase, also schon sehr früh, einem guten Freund, einer guten Freundin, also Frau, Mann, sagt, dann kann die Person schon dich immer mal wieder ansprechen und sagen, hey, hältst du jetzt gut Abstand? Hey, du hast mir mal gesagt, die fasziniert dich ein bisschen viel in der Gemeinde oder der. Ja, bleibst du gut dran? Ja, das ist für deinen Ehepartner ein Stück leichter und es ist trotzdem so, dass du eine Verantwortlichkeit gegangen bist. Nicht, dass ihr mich missversteht. Wenn es anfängt, ein echtes Fremdgehen zu werden, wenn ich merke, der andere fasziniert mich, da muss noch gar nichts sexuell gelaufen sein und ich bin jetzt wirklich mit dem schon mal irgendwie in Berührung gewesen, hab den übers Haar gestreichelt, hab den Rücken gestreichelt, dann gehört es in der Ehe gebeichtet. Ja? Aber nochmal, meine Erfahrung ist, es ist viel klüger, sehr früh jemanden schon reinzunehmen, als vertraute Person, ja? Einen guten Freund, eine gute Freundin und ihr zu sagen oder ihm zu sagen, hey, bete für mich, pass ein bisschen auf. Bis jetzt ist nichts schief gegangen, aber da ist jemand, der fasziniert mich ein bisschen mehr in der Gemeinde, als gut ist und da sprich mich an. Ja? Bleib mit deinem Geheimnis nicht alleine, dass dir jemand zu sehr gefällt. Und an der Stelle möchte ich euch einen kleinen Filmclip zeigen. Entschuldige, Colin, jetzt kommt er. Ein Filmclip, der das sehr spannend zeigt, wie charmant, wie heikel das ist, mit den Versuchungen. Der Satan ist listig, es geht hier um zwei Männer, sie haben eine schwere Diagnose, beide werden wahrscheinlich sterben und sie machen eine Pucketlist. Pucketlist ist so eine Liste, ja, ich will nochmal schöne Dinge im Leben erleben und sie reisen durch die Welt, ja, weil der eine der beiden Männer ist richtig reich, der andere Männer arm, Morgan Freeman, er ist verheiratet. Er hatte eigentlich eine gute Ehe, aber seine Frau kann nicht verstehen, warum eventuell in den letzten Monaten seines Lebens, die er noch hat, er nicht die Zeit mit ihr verbringt. Und er erklärt ihr in einem Gespräch, ich muss noch mal ein Stück die Welt erkunden, ich möchte ein Autorennen fahren, ich möchte verrückte Sachen machen, ich habe diesen Typen, diesen reichen Millionär da kennengelernt. Und sie sind unterwegs, sie haben tolle Dinge erlebt und sie wollten gerade den Himalaya besteigen. Einen hohen Berg, es war eine große Sehnsucht, noch mal ganz oben zu sein im Leben auf so einem Berg. Aber es war schlechtes Wetter. Und es hat nicht geklappt. Sie sind frustriert. Der Millionär ist in seinem Zimmer. Morgan Freeman ist noch im Lokal des Hotels und kämpft so ein bisschen mit seiner Enttäuschung. Und da sage ich mal, Film ab. Ich finde das eine bewegende Szene. Ja, ein Mann in einer schweren Krise. Und ich habe das in der See sogar oft erlebt, dass Menschen sagten, als es mir so richtig schlecht ging, als ich in der Klinik war, da wurde ich schwach. Und er ist hier in dieser Lebenskrise, ja, er ist verzweifelt, er hat eine schöne Sache nicht mehr so machen können, wie er wollte und er kriegt dieses charmante Gespräch, dieses gemeinsame erstmal Schwärmen über Berge. Er merkt nicht, dass sein reicher Millionärsfreund hier eigentlich eine Edelprostituierte angestellt hat und ihm, das meint der Millionär, nochmal ein besonderes Vergnügen schenken möchte, ja, und er kriegt gerade so noch die Kurve. Ja, er kann der Versuchung widerstehen, so wie Josef eben widerstanden hat. Ja, und ich bin mir sicher, dass Gott sich enorm gefreut hat bei Josef, dass Josef wegrannte. Manchmal sieht Wegrennen kläglich aus oder aus dem Team rausgehen oder wegziehen, aber es ist die klügste Situation oder die klügste Verhaltensweise, die man tun kann. Nun will ich die Predigt aber nicht an der Stelle beenden, weil eben manch einer in der Versuchung schon tiefer reingerutscht ist und möchte zum Schluss noch sehr viel kürzer auf David zu sprechen kommen, wenn wir nochmal weitergehen können in den Folien. Die Biografie Davids, weil sie bringt uns noch einen anderen wichtigen Lernaspekt rein. Ja, was was passiert denn eigentlich, wenn es doch blöd läuft, wenn ich doch zu weit gehe? Ja, und hier ist die Biografie Davids eine faszinierende Biografie. Ja, sie macht uns deutlich, was alles leider Menschen tun können. Ganz kurz, David, ein markanter Mann, wurde von Gott hochgehoben in einen Königsstand in hoher Verantwortung. Ja, und man ist fasziniert und beeindruckt. Jetzt seid ihr nicht alle Könige, aber ich glaube, dass wir für jeden sagen können, dass Gott königliche Aufgaben mit dir vorhat. Er hat besondere Berufung mit jedem von euch hier vor. Du hast besondere Verantwortlichkeiten in deinem Leben. Dazu muss man nicht König sein. Jeder ist in Gottes Gesamtplan ein ganz wichtiges Teil, eine ganz wichtige Persönlichkeit. Und David macht viel richtig, aber an einer Stelle knallt er voll rein. Er hatte die Möglichkeit, vom Palast oft über die Orte, über die Häuser zu schauen. Er sah Batseba im Hinterhof, eine Frau, die sich wusch. An sich war das für die damalige Situation jetzt nicht völlig unüblich, ja, dass ein König unglücklich da mal von seinem hocherhobenen Palast irgendwo hinschauen konnte, ja. Aber er nutzt seine Macht aus, er hat Batseba zu sich, ja, er hat mit ihr Sexualität, ja, und dann wird sie auch noch schwanger, dann versucht er das alles zu verheimlichen, holt schnell den Mann von Batseba aus dem Krieg, Uriah, hofft, dass der da mit seiner Frau schlafen wird, damit man die Schwangerschaft noch irgendwie vertuschen kann, ja, und letztendlich bleibt Uriah aber seinen Soldaten, seinen Kollegen treu, sagt hier, Kriegssituation, ich kann da nicht einfach im Haus bei meiner Frau schlafen. Und David merkt, Mist, dieser Trick hat nicht geklappt, dann schicke ich den Uriah so in den Krieg, dass er sterben wird. Ja, Fremdgehen und indirekt morden. Das ist dann plötzlich die Biografie Davids, die erst so genial war, so faszinierend war. Das mal ganz kurz, wie man stürzen kann als König, und jeder von uns hat einen königlichen Anteil. Ich glaube, jeder von uns kann stürzen, ich oder ihr. Und es ist toll zu sehen, wie es dann weitergeht. Tragisch und toll, ja. Später gibt es eine Situation, ich blende nochmal zurück, sonst lest ihr das schon. Gott geht David nach, obwohl er so großen Mist gemacht hat. Ja? Und er geht ihm in der Form nach, dass er Nathan schickt, einen Weisen, einen Propheten, der David kannte. Und Nathan erzählt David eine Geschichte. Er erzählt eine Geschichte von einem armen und einem reichen Mann. Der arme Mann hatte nur ein Schaf. Das liebte er aber wie sein eigenes Kind. Der reiche Mann hatte viele Schafe und Rinder. Der reiche Mann bekommt Besuch, ja, und er denkt sich, boah, ich will keins meiner Schafe und Rinder schlachten. Ich gehe einfach zu dem armen Mann, über den kann ich bestimmen. Ja, der ist mir untertan und nehme ihm sein Schaf weg. Ja, dieses Schaf, was der arme Mann liebte wie sein Kind. Diese Geschichte erzählt Nathan David. Und es ist spannend, wie aufgebracht David wird. Er sagt, David wurde sehr zornig über diesen Mann. So wahr der Herr lebt, schwor er. Wer so etwas tut, verdient den Tod. Er muss dem Armen 4 Lämmer für das eigene geben, das er ihm ohne auch nur das geringste Mitleid zu zeigen geraubt hat. Und dann kommt's. Da sagte Nathan zu David, du bist dieser Mann, David. So spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe dich zum König über Israel gesalbt und vor den Anschlägen Sauls gerettet. Warum hast du das Wort des Herrn missachtet und etwas so Schreckliches getan? Denn du hast den Hethiter Uriah durch die Ammoniter ermorden lassen und seiner Frau gestohlen. Von jetzt an wird das Schwert eine ständige Bedrohung für deine Familie sein, denn du hast mich missachtet, indem du die Frau des Hethiters Uriah zu deiner gemacht hast. Ja, Sünde hat Folgen. Nicht irgendwie gleich immer direkt, aber irgendwann doch sehr massiv. An dieser Stelle haben manche Könige einfach ihre Weisen und Propheten kopfkürzer gemacht oder ins tiefste Gefängnis gesteckt. Hier fängt an, David endlich stolz beiseite zu legen und sagt, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Nathan antwortete, ja, aber der Herr hat dir vergeben, du musst wegen dieser Sünde nicht sterben. Ja, erst hat David überhaupt nicht kapiert, dass diese Geschichte was mit ihm zu tun haben könnte, aber dann ist es schön zu sehen, dass bei David ein innerer Film abläuft, und auch wenn es hier sehr kurz genannt ist, ich habe gegen dich, Herr, gesündigt, ist da ein tiefer Prozess der Reue. Wir haben davon mehrere Psalmen, einen Psalm lese ich gleich noch zum Schluss, was bei David passierte. Und damit möchte ich auch zusammenfassen, bevor ich zu diesem Abschluss komme, Ich habe euch versucht, drei Lernaspekte deutlich zu entwickeln an Josefs Biografie. Hab deine eigenen Gedanken und Gefühle frühzeitig und ehrlich im Blick, wenn es um das andere Geschlecht geht. Ja, und jeder von uns ist gefährdet. Ich habe auch schon 60-, 70-Jährige in der Beratung gehabt, die damit kämpften. Ja, das hört nicht unbedingt auf. Erkläre nie der Person, die dich fasziniert, dass sie dich fasziniert und du deshalb jetzt mehr Abstand halten wirst. Wie gesagt, an der Stelle knallen viele erst richtig rein. Und vertraue einem guten Freund, deiner guten Freundin an, dass du eine Person faszinierender findest, als du möchtest. Bleib mit diesem Geheimnis nicht alleine. Und ergänzen möchte ich noch, hab einen festen Gebetspartner. Überhaupt einen Menschen oder zwei im Leben zu haben, mit dem ich nicht nur im Thema Sexualität, Versuchung, sondern auch, wie geht's mit meiner Gottesbeziehung, wie gehe ich mit meinen Finanzen um, regelmäßig im Gespräch bin, vielleicht alle 3-4 Wochen, ein kurzes Tele, zusammenbeten, vielleicht sich mal zum Frühstück treffen. Ich für mich habe 2 Männer in meinem Leben, mit denen ich das regelmäßig mache. Einer wohnt hier in der Nähe, einer in Hannover. Ja, das ist eine gute Vorbeugung vor Versuchung. Und das Letzte, bleibe im intensiven Gespräch mit Gott. Nutze Zeiträume wie Gottesdienste, wie Kleingruppe, persönliche Gespräche mit Gott. Das sind sozusagen unsere Nathanne. Ja? Wir haben ja jetzt nicht jeder so den persönlichen Weisen und Propheten neben uns herlaufen, ja? Sondern das ist für uns heute der Gottesdienst, wo Gott besonders reden möchte. Der Hauskreis, die Kleingruppe, die Gemeinschaft von Christen, das habe ich oft erlebt. Gott kann sich da besonders offenbaren. Zum Schluss der Predigt. David war wirklich erschüttert über sich und er schrieb diesem Psalm in ein paar Auszüge hier, Gott sei mir gnädig um deiner Gnade willen und vergib mir meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde, denn ich bekenne meine Sünde, die mich Tag und Nacht verfolgt. Und vielleicht kann das gleich das Gebet sein, was du innerlich sprichst, wenn ich bete. Gott, erschaffe in mir ein reines Herz und gib mir einen neuen, aufrichtigen Geist. Verstoße mich nicht aus deiner Gegenwart und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Lass mich durch deine Hilfe wieder Freude erfahren und mach mich bereit, dir zu gehorchen. Das Opfer, das dir gefällt, ist ein zerbrochener Geist, ein zerknirschtes, reumütiges Herz wirst du, Gott, nicht ablehnen. Und die gute Nachricht ist, ja, egal wo du kämpfst, in welchem Bereich du gerade schwer unterwegs bist, in Versuchen vielleicht hängst oder an der Kante schlitterst, ja, die gute Nachricht ist, dein Leben kann eine tolle Überschrift wieder bekommen. Ja, eine Überschrift, die in der Apostelgeschichte über David gesprochen wird. Da heißt es über David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und das finde ich so irre, dass der Rückblick auf eine Biografie von Gott nicht dadurch bestimmt ist, dass alle einzelnen Fakten Plus und Minus, Gutes und Schlechtes in deinem Leben summiert wird und dann kommt so, wow, halb guter Mensch, ziemlich guter, ganz mieser Mensch, Note 3 Minus, Note 4 Plus gerade noch so, sondern da kommt eins raus. Aber eins kommt nur raus, wenn du mit deinem Mist zu Gott gehst und um Vergebung bittest und dann wäscht Gott dich rein, da möchte ich wieder aufrichten und dann ist sein Blick bei allem, was gelaufen ist und das finde ich schon irre, dass hier es heißt über David, ja, eigentlich ein Mörder, ja, ich weiß nicht, wenn David fragen würde, hier, ich möchte Gemeindemitglied werden, aber ich habe Menschen umgebracht, würde ich denken, ja, vielleicht empfehle ich doch Waldbrühl-Mosaik lieber als Gemeinde, ja, nee, das wäre nicht gut, das wäre nicht biblisch, sondern nein, er ist ein Mann nach dem Herzen Gottes und so kannst du ein Mann oder eine Frau nach dem Herzen Gottes werden, wenn du immer wieder zu ihm kehrst, umkehrst, Vergebung erbittest und wieder neu aufstehst. Und so möchte ich euch bitten, zum Gebet jetzt aufzustehen und vielleicht spricht der eine oder andere nochmal innerlich Worte aus diesem Psalm mit. Lieber Herr, ich finde es bewegend, wie ehrlich dein Wort ist, wie deutlich es in Biografien von Menschen reingeht und zeigt Faszinierendes wie bei David und ganz gruselig, grausiges, tragisches. Aber so sind oft Biografien. Und Herr, ich finde es so gut und beruhigend zu wissen, dass du deinen Sohn für uns gegeben hast. Und das darf nicht dazu führen, dass wir sagen, wow, ach, dann ist ja alles nicht so schlimm. Und so möchte ich dich für die, die jetzt hier stehen, besonders bitten, die gerade so ein bisschen was sich schönreden, dass sie den Mut haben zu sagen, hey, das ist nicht gut. Und ich muss vielleicht schon heute was, vielleicht morgen was ändern, ob es der Umgang mit dem Internet ist, ob es auf der Arbeit ist, ob es das Geld ist, Herr, du siehst, wer jetzt hier steht und mit sich ringt, und Herr, möchte ich bitten, dass du ihnen Mut gibst, einen Schritt zu tun. Herr, möchte ich aber bewusst auch für die bitten, die massiv enttäuscht wurden, verletzt wurden. Herr, und dadurch vielleicht auch wieder in andere Versuchungen kommen, dass sie das schaffen, sich von dir auf der einen Seite eine Vergebungsbereitschaft, eine Liebe für den schenken zu lassen, der sie so gedemütigt hat, vielleicht auf der Arbeit, vielleicht in der Familie, dass sie von Herzen vergeben können und merken, dass sie aus der Bindung der Verbitterung frei werden und dass sie gleichzeitig wirklich gut auf sich Acht haben. So viele Menschen fallen gerade dann, wenn sie frustriert, wenn sie enttäuscht sind, dass sie auf sich Acht haben und mit dir und Christen im Gespräch sind. Herr, ich möchte in deinem Namen diese beiden Gruppen jetzt hier besonders segnen und dir danken, dass du jedem anderen hier auch nachgehen wirst. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.